Deutschlandfunk Börse.
Es war eine lange Nacht beim EU-Gipfel in Brüssel, doch zu später Stunde war sich Bundeskanzler Friedrich Merz sicher, das Handelsabkommen Mercosur mit 4 südamerikanischen Staaten ist in trockenen Tüchern.
Alle zugestimmt, einstimmig zugestimmt, alle 27 haben zugestimmt, dass die ständigen Vertreter dann unterzeichnen können. Wir gehen alle davon aus, dass das im Europäischen Parlament ratifiziert wird und es gibt aus den Mitgliedstaaten jetzt keine Vorbehalte mehr. Das ist erledigt, das ist durch.
Schon wenig später war klar, der Kanzler hatte da offenbar etwas falsch verstanden. Nicht nur der französische Präsident Emmanuel Macron war überrascht von den Äußerungen. Auch Ratspräsident Antonio Costa stellte klar, wir haben keine Entscheidung getroffen. Unter anderem Frankreich und Österreich sehen bei dem geplanten Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay noch Gesprächsbedarf. Zumindest in einem Punkt waren sich Costa und Merz aber einig, bis Ende des Jahres soll das Freihandelsabkommen unterzeichnet sein. Verhandelt wird seit dem Jahr 1999, entstehen würde eine Freihandelszone mit 700 Millionen Einwohnern, nach Angaben der EU-Kommission die weltweit größte dieser Art und ein Zeichen gegen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Doch wie schlagkräftig wäre eine solche Freihandelszone wirklich? Diese Frage nehmen wir jetzt mit in den Frankfurter Börsensaal, wo mein Kollege Samir Ibrahim das Geschehen für uns heute im Blick hat. Gab es bei Ihnen Reaktionen auf das Hin und Her in der Nacht?
Ach nein, man wartet hier schon so lange darauf, hätte ich gesagt. Sie haben es ja gerade gesagt, seit 1999 wurde da verhandelt. Das lässt man auch an der Börse tatsächlich dann ruhig angehen. Aber zu mir gekommen ist Edgar Wald, der Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler. Wir wollen darüber mal reden. Ja, wie wichtig ist dieses Abkommen für Deutschland? Was kann es uns bringen?
Klar, wir würden am meisten in Europa profitieren davon, weil im Endeffekt heißt es ja, wir exportieren Industriegüter nach Lateinamerika und importieren landwirtschaftliche Güter. Und da wir eine Industrienation sind oder eine sehr starke Industrie haben, würden wir natürlich am stärksten davon profitieren. Also nochmal wichtig zu verstehen, das Einkommensniveau ist relativ niedrig, die Wachstumsraten sind dort nicht so hoch. Also es wäre jetzt wirklich kein Gamechanger, aber es würde natürlich ein bisschen helfen.
Wäre es ein Ass im Ärmel, wenn man wieder mal mit Donald Trump verhandelt?
Dazu sind wahrscheinlich die Volumina viel zu klein. Also der US-Markt ist einfach nicht ersetzbar. Aber wenn man mal ein bisschen weiter denkt, liegt eigentlich eher die Zukunft in Asien für Deutschland, für deutsche Exporteure oder europäische Exporteure. Ein Freihandelsabkommen mit Indien hätte deutlich größere und positivere Auswirkungen zum Beispiel als jetzt Lateinamerika.
Ja, man könnte Mercosur dann so eine Art Symbolwirkung entfalten für eben andere Handelspartner, mit denen man Freihandelsabkommen machen möchte?
Schwierig zu sagen, weil es ist ein bisschen speziell, weil tatsächlich wir ja in Europa das Problem haben, dass wir wahrscheinlich sehr viel landwirtschaftliche Güter importieren müssten dann aus Lateinamerika. Daher kommt ja auch der Widerstand aus Frankreich, Polen und Österreich. Während jetzt in Asien wäre es dann eher ein Austausch Industriegüter untereinander oder mit Indien. Wir exportieren Industriegüter und importieren Dienstleistungen aus Indien. Das wäre deutlich einfacher für uns, da ein Abkommen zu finden, wo alle zustimmen könnten, als jetzt mit Lateinamerika.
Jetzt haben wir es ja gerade schon gehabt. Also wir haben ja seit 1999 verhandelt. Seit 2019 liegt es im Prinzip ja fertig vor. Dann wurde nochmal nachverhandelt. In der Zwischenzeit, sagt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, hat China uns längst überholt. Die sind da einfach rein und haben da ihre Abkommen geschlossen. Bringt es überhaupt noch was?
Also für China ist natürlich relativ einfach, so ein Handelsabkommen mit Lateinamerika zu machen, weil China importiert Lebensmittel. Und von daher profitieren die doppelt. Sie können ihre Industriewaren nach Lateinamerika verkaufen und importieren günstig die Agrargüter. Wir haben ja, sind ja Selbstversorger, haben ja Europa, haben ja einen sehr starken Agrarsektor, der natürlich sich dagegen wehrt und das macht es natürlich für uns schwieriger. Klar, wenn wir jetzt das Abkommen beschließen, dann vielleicht zum Jahresende und die Widerstände gebrochen sind oder dann wird es natürlich helfen, aber jetzt nicht dramatisch. Es wird ein bisschen helfen, auch Deutschland, aber jetzt nicht dramatisch.
Jetzt ist natürlich das einzige Handelsgespräch, das gerade geführt wird. Eins wurde beendet, wir haben es eben gehört, USA, Kanada. Jetzt haben die Kanadier gesagt, sie wollen ihre Exporte in andere Regionen der Welt verdoppeln. Das hört sich so ein bisschen nach Pfeifen im Walde an. Ist das tatsächlich machbar?
Sehr, sehr schwierig. Also man braucht ja eigentlich, man kann ja nur dann Exportwachstum generieren, wenn man in Länder investiert, die selber stark wachsen, wo die Nachfrage wächst. Und so viel gibt's ja im Moment nicht. Also jeder sucht ja im Moment jedes Land sucht ja im Moment nach neuen Exportmärkten aufgrund des Handelskonflikts mit den USA. Wir sehen zum Beispiel, dass China, die Exporteure haben ihre Preise massiv gesenkt, so dass sie nach Europa, nach Kanada, nach Lateinamerika verkaufen können. Und in so einem Umfeld will jetzt Kanada einen eigenen Export steigern. Sehr, sehr schwierig.
Dann das letzte, vielleicht auch fast wichtigste Handelsgespräch, das stattfindet, momentan ja eher hinter verschlossenen Türen, ist ja das zwischen den USA und China. Nächste Woche treffen sich beide Handelsdelegationen nochmal. Danach dann die Chefs selbst, also Trump und Xi, wollen sich dann eben beim ASEAN-Gipfel treffen. Ist das jetzt der Durchbruch?
Also meine Kollegen aus dem Portfolio-Management, Aktienportfolio-Management fragen mich auch sehr stark danach. Also für den Aktienmarkt ein hochrelevantes Thema. Und die Kollegen und auch ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass vielleicht ein Abkommen zustande kommt. Es muss jetzt nicht umfassend sein, groß, sondern allein, dass man sich einigt, ein Abkommen schafft, schafft sehr positive Stimmungseffekte. Wir haben ja extrem viel Unsicherheit, Verunsicherung. Und wenn dieser Unsicherheitsfaktor dann nicht mehr besteht, wissen wir, weniger Unsicherheit heißt mehr Wirtschaftswachstum. Und das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Aspekt. Also wir sehen da eigentlich eher positiv auf diese Entwicklung.
Ein hoffnungsvoller Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler, Edgar Walk. Herzlichen Dank.
Vielen Dank aus Köln für diese Einschätzung. Lassen Sie uns auf den deutschen Aktienmarkt schauen. Wie schlägt sich der DAX bei dieser Gemengelage zum Ende der Woche?
Ja, aktuell ins Minus gerutscht bei 24.191 Punkten. Das sind 16 Punkte weniger. Aber auf die Woche gesehen wäre es noch ein deutlicher Gewinn dank des Montags.
Wegen der Chipkrise standen Autowerte in dieser Woche im Fokus. Beim Volkswagen-Konzern soll die Produktion für die kommende Woche abgesichert sein. Das gilt auch für die Konzerntochter Porsche. Da gibt's heute Abend dann Quartalszahlen. Unter welchen Vorzeichen?
Ja, also zunächst mal mit einem neuen Chef. Wir haben ja erfahren, Michael Blume gibt diese Doppelspitze VW und Porsche auf. Michael Leiters folgt und übernimmt Porsche mit relativ großen Problemen. Absatzeinbruch in China, E-Autos laufen nicht, Kehrtwende des Konzerns. Die Aktie war ja zuletzt auch eingebrochen, hat aber jetzt in den letzten Tagen auch eine Art Aufholjagd gestartet. Das Plus aktuell bei 3%.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird die Bundeswehr künftig wohl mit Satelliten beliefern. Laut Handelsblatt geht es da um einen etwa 3 Milliarden schweren Auftrag für 40 sogenannte Low-Earth-Orbit-Satelliten. Wie hat die Aktie darauf reagiert?
Ja, aktuell knapp 1% im Plus. Das ist in der Tat 3 Milliarden. Ist jetzt für Rheinmetall nicht der ganz, ganz große Wurf. Da haben wir schon andere Summen gehört. Aber das ist etwas, wo Rheinmetall auch auf die Dauer noch mit verdienen kann. Denn geführt werden sollen diese Satelliten natürlich von der Bundeswehr, aber eben möglicherweise auch vom Unternehmen selbst. Das sind immer diese Folgeverträge, die dann da eine Rolle spielen. Entsprechend also positive Aufnahme bei den Aktionären. Aber generell sind heute alle Rüstungsaktien stark. Hensoldt gestern Zahlen präsentiert, positive Erwartungen auch geweckt. Und die TKMS-Aktie am Montag hier in den Handel gegangen. Heute mit einem Plus von 9%.
Die neuen Sanktionen der USA gegen russische Ölfirmen, die haben den Ölpreis gestern in die Höhe getrieben. Wie ist die Lage heute auf dem Ölmarkt?
Ja, jetzt nochmal leicht gestiegen, 0,3%. Generell in der Tat sehr hohes Niveau erreicht. Der Ölpreis ist mit all den Nachrichten, also Indien stellt es ein, die Chinesen werden pausieren beim Kauf von russischem Öl. Das erhöht den Druck auf dem Ölmarkt insgesamt. Wir werden über die Woche, wenn es jetzt nicht mehr größere Einbrüche gibt, einen Anstieg von 7% beim Ölpreis sehen. Und das wird sich an den Tankstellen auch bemerkbar machen.
Und dann zum Schluss noch der Blick auf den Eurokurs, die Umlaufrendite und den Goldpreis.
Ja, der Euro bei $1.1619. Wir haben gerade eben schon im kurzen Vorgespräch festgestellt, so viel passiert da momentan einfach auch nicht. Man wartet hier ab. Die Umlaufrendite ist angesichts der Situation noch einmal gestiegen auf jetzt 2,54%. Und der Goldpreis nach wie vor nach diesem Höhenausflug, den wir da gesehen haben, mit einer Abwärtstendenz versehen. In US-Dollar je Feinunze der Preis aktuell bei $4.061. Und das ist dann doch deutlich weniger, als wir in den letzten Wochen beobachten durften.
Vielen Dank, Samir Ibrahim, live im Frankfurter Börsensaal für diese Informationen und Hintergründe.